Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich, heute wieder eine neue Ausgabe aufnehmen zu können. Eine besondere Ausgabe für mich auch, weil sie in einem Setting stattfindet, das ich definitiv noch nie hatte bei Zeit für Wissenschaft. Ich kann gleich vorausschicken, wir sitzen im Ausstellungsglashaus des Botanischen Gartens der Universität Innsbruck, umgeben von Pflanzen, die es gerne recht warm haben, aber dazu sagen wir vielleicht noch was. Zunächst möchte ich meinen Gast heute ganz herzlich begrüßen. Das ist der Herr Konrad Bargitz, Assistenzprofessor am Institut für Botanik in der Forschungsgruppe für evolutionäre Systematik. Herr Bargitz, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft und danke, dass Sie sich die Zeit heute für mich nehmen.
Gerne, danke für die Einladung.
Wie gesagt, ich möchte zum Setting was sagen, weil vielleicht hört man das auch im Hintergrund ein bisschen. Wir sitzen hier im sehr schönen, großen Glashaus des Botanischen Gartens. Herr Bargitz, Sie sind auch Kurator des Botanischen Gartens und wissenschaftlich hier auch stark involviert. Was umgibt uns denn da so ungefähr, jetzt ohne um ins Detail gehen zu wollen, aber nur, dass man so eine Vorstellung hat, wo wir uns hier jetzt gerade befinden?
Ja, wir befinden uns da im mittleren von den insgesamt drei hintereinander gestellten Glashäusern. Ein tropisches Glashaus, dementsprechend warm und etwas feucht-schwül ist es momentan hier herinnen. Und um uns herum sieht man in erster Linie tropische Farne, Kletterpflanzen. Hinter mir ein großer Papaya zum Beispiel. Und der leidet über, dass wir auch relativ viele tropische Nutzpflanzen, die man als Fruchtobstbäume zum Beispiel kennt, auch da herinnen haben.
Mhm. All das ist im Moment etwas schwierig, aber normalerweise natürlich auch für Besucherinnen und Besucher offen. Wir unterhalten uns heute auch über Pflanzen und zwar über einen Schwerpunkt, wo Sie nicht nur an der Universität, sondern auch hier jetzt landesweit und überhaupt in diesem Themenbereich als einer der versiertesten Experten auf dem Gebiet gelten, schon mehrere Jahre, nämlich Sie sind auch Leiter des Kompetenzzentrums Neophyten in Tirol und Neophyten ist ein Thema, das Sie schon lange in Ihrer Arbeit begleitet und das Neophyten sind auch der Grund, warum wir uns heute getroffen haben, weil ich finde, dass das ein Thema ist, über das es sich durchaus lohnt, vielleicht einmal etwas in der Tiefe zu reden, nachdem Neophyten auch ein inzwischen recht inflationär gebrauchter Begriff so in der Medienlandschaft ist. Und über dieses Thema möchte ich mich heute gerne ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Und wir haben gesagt, dass wir einsteigen, tatsächlich auch hier wieder einfach einmal, um eine solide Definition zu haben, was sind Neophyten?
Das lässt sich relativ gut umreißen, worum es sich handelt. Trotzdem wird es oft nicht ganz korrekt wiedergegeben. Ich gehe jetzt vielleicht einen Schritt zurück und mache den Bogen etwas größer und spreche mal prinzipiell von sogenannten gebietsfremden Pflanzen bzw. Organismen generell. Und diesen gebietsfremden stehen also quasi die Heimischen oder Einheimischen, wenn man so möchte, gegenüber. Und die Grenze zwischen diesen beiden Organismengruppen ist der Mensch bzw. menschliche Aktivität. Als einheimisch gelten alle Arten aus der Vergangenheit, aber auch in Zukunft, die in ein geografisch begrenztes Gebiet selbstständig mit den arttypischen Ausbreitungsmechanismen einwandern können. Und zeitlich unabhängig davon. Und als gebietsfremd werden Organismen dann bezeichnet, wenn der Mensch für das Auftreten verantwortlich ist. Wobei dieses Auftreten dann auf unterschiedlicher Ebene passieren kann. Das kann man so ganz grob in drei Blöcke zusammenfassen. Mhm. Das eine ist wahrscheinlich das augenfälligste oder plausibelste. Das ist also der beabsichtigte oder auch unbeabsichtigte Transport der jeweiligen Organismen. Mhm. Ein zweiter Punkt ist vielleicht nicht mehr ganz so plakativ, wäre das Schaffen von Ansiedlungsmöglichkeiten in dem neuen Gebiet. Weil es so ist, dass sich also quasi neu auftretende Organismen sich in der Regel nicht sofort in gefestigter, einheimischer, naturnäher oder natürlicher Vegetation zum Beispiel festsetzen können. Menschlich veränderte Standorttypen, Gewerbegebiete, geöffnete Bodenflächen und Ähnliches erleichtern einmal prinzipiell das Ansiedeln. Also auch das ist Einfluss oder Einwirkung des Menschen. Und der dritte Punkt ist, die dritte Komponente ist, dass der Mensch Ausbreitungsbarrieren, die den Arten entgegenstehen würden, durchbricht und damit diese Grenzen aufhebt. Mhm. Klassisch die großen Meereskanäle, die verschiedene Meeresbereiche plötzlich in Kontakt bringen, das natürlicherweise nie passiert wäre. Mhm. Oder wenn man jetzt dann weniger an Meere denkt und ein bisschen näher kommen, bei uns die Schifffahrtskanäle, Rhein-Main-Donau-Kanal, verbindet das Wassersystem von zwei verschiedenen, oder die durchbricht die Wasserscheide von zwei verschiedenen Gewässersystemen. Und wenn wir noch näher kommen, dann reicht auch, wenn ich eine Schneise durch einen Wald schlage und damit plötzlich schattenintoleranten Arten einen Lichtkorridor schaffe und die das plötzlich nutzen können, was sie vorher nicht konnten.
Also da ist dann wirklich diese Grenze Mensch, weil alle drei Punkte, die Sie jetzt aufgezählt haben, sind eigentlich nur durch menschliches Zutun
genau.
möglich.
Genau, das ist also quasi der Knackpunkt. Ist der Mensch für das Auftreten verantwortlich? Ist es gebietsfremd? Ist es selbstständig erlangt ohne menschliches Zutun? Dann gilt diese Art als einheimisch. Und wenn wir dann zu den Neophyten zurückkommen, dann ist so der Bezeichnung Neophyten ist für eine Teilmenge aus diesen gebietsfremden Arten, nämlich für neuzeitlich hinzugekommene Gebietsfremde.
Deswegen das Neo im Begriff, oder?
Genau, deswegen also wird da der Begriff Neo mitverwendet. Das ist gerade im botanischen Bereich relativ gängig. Denen gegenüber gibt es die älteren Gebietsfremden, die man dann als Archäophyten bezeichnet. Das ist alles das, was beispielsweise schon mit der Entwicklung des Ackerbaus, des Getreideanbaus mitgekommen ist, als Getreideunkräuter beispielsweise. Arten, die später durch die Römer beispielsweise über Europa verbreitet worden sind. Also da sind viele auch gebietsfremd davon, aber eben vor Beginn der Neuzeit und deswegen Archäophyten. Und sehr viele von den Archäophyten sind heute eher wieder relativ selten.
Mhm. Vor was vom Zeithorizont reden wir da jetzt genau, wenn Sie sagen, erst ab einem gewissen Zeitraum sind es dann die nicht mehr Archäophyten, sondern Neophyten?
Genau, also man nimmt also wirklich diese Zeitengrenze, die man in verwendet, also Ende des 15. Jahrhunderts.
Ach so, wirklich, das so ist, wie Kolumbus
genau,
oder sowas.
Genau, also es ist also okay. quasi plus minus, so, plus, ja. minus diese Grenze, die so im ersten Moment oft so ein bisschen als willkürlich in einem dynamischen System natürlich ausschaut, hat aber im Hintergrund schon eine gewisse Berechtigung, weil wenn man jetzt diese Zeitenwende oder die Fahrten von Kolumbus hernimmt, so war das doch so irgendwo der Beginn des Zeitalters mit den später nachfolgenden großen Entdeckungsfahrten. Man hat immer mehr Erdteile quasi aufgesucht, ursprünglich mit Schiff. Das heißt, und damit ist natürlich auch der Austausch von Organismen größer geworden. Das ist ja quasi das, was man, als, wenn man so möchte, als einleitende Phase für das, was man heute als Globalisierung bezeichnet. Mhm, hat also, das ist so quasi ein bisschen der inhaltliche Hintergrund für diese Grenze.
Mhm. Okay, also von diesem Zeitpunkt an spricht man für alle Pflanzen, die, sagen wir mal ganz banal, dort wachsen, zu wachsen beginnen, wo sie nicht ursprünglich angesiedelt waren.
Ja.
Ja, die dann als Neophyten bezeichnet ja. werden. Also von was für Pflanzen, kann man das so generell sagen, Neophyten sind oft Pflanzen mit diesen und diesen Eigenschaften, weil nur die schaffen dann diese Barrieren auch zu überwinden. Gibt es da so spezielle Charakteristika oder muss man sich das wirklich für Art dann anschauen?
Die Antwort ist also ein klares Jein oder beides. Das ist ein großer Punkt der Forschung. Natürlich versucht man oft auch Fragenkataloge zu entwickeln, zu erstellen, um Risikoabschätzungen zum Beispiel für einzelne Arten zu machen, jetzt im praktischen Sinne. Und der Hintergrund ist dann schon der, dass man einfach versucht hat und immer noch versucht, anhand der Merkmale von sehr erfolgreichen Neophyten so einen Kriterienkatalog, was macht mich zu einem guten Neophyten, zu erstellen versucht. Und diese Kataloge gibt es auch. Ja. Mhm. Es ist aber wie bei vielen anderen Sachen, wenn es solche Auflistungen, Kataloge gibt, nicht immer eins zu eins, dass ich bei jeder Art so quasi abhaken kann, ja, das trifft im Endeffekt zu, weil das Spektrum der Neophyten, die erfolgreich sind, ist sehr, sehr weit. Wir haben also auf der einen Seite einjährige Pflanzen drunter, die unbedingt Samen machen müssen, um sich vermehren zu können und die Samen vielleicht auch nur noch relativ kurze Zeit leben. Demgegenüber stehen ganz langlebige, ausdauernde Pflanzen, die mehrere Dutzend Jahre oder in Form von Bäumen auch über Jahrhunderte überleben können. Es sind Pflanzen drunter, die machen bei uns gar keine Samen und verbreiten sich dennoch effizient. Also die Möglichkeiten, wie es funktioniert, sind sehr vielfältig. Aber so Dinge wie eine hohe Reproduktionszahl ist also sicher ein Faktor. Das Fertigwerden mit mechanischen Beeinträchtigungen und damit verbundene Regenerationsfähigkeit ist auch ein wesentlicher Faktor. Wie gesagt, aber man wird, das fällt zum Beispiel beim Springkraut schon wieder weg, weil das war einjährig. Mhm. Ja, hätte zwar eine hohe Reproduktionszahl, aber einjährig, kurzlebige Samenbank hat also auch einen Haufen Nachteile eigentlich und funktioniert trotzdem, wenn man ausschaut. Sieht man, das geht hervorragend.
Ja. Vielleicht schauen wir uns das ganz kurz an, um dass ich das schon zum Einstieg richtig verstehe. Die Pflanzen müssen sich wenig, das sage ich jetzt nicht viel Neues, aber die müssen ja irgendwie schauen, dass sie überleben. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten. Die einen bilden Samen aus, die sind dann einjährige, die brauchen das, um am nächsten Jahr dann quasi weiter zu bestehen. Und dann gibt es ja auch, was man so im Volksmund so ein bisschen sagt, ist das eine mehrjährige Pflanze? Ja. Also macht eine Art Winterschlaf, aber kommt im Frühjahr wieder dieselbe Pflanze? Oder ist das auch wieder, manche machen beides? Oder wie ist da die Systematik bei dem, wie sich die verbreiten überhaupt?
Also im Regelfall ist es so, dass für die weitere Ausbreitung, für die natürliche weitere Ausbreitung, die Ausbildung von, sagen wir, mobilen Vermehrungseinheiten, das sind bei Pflanzen üblicherweise entweder Früchte, wenn sie als Ganzes verbreitet werden, oder die Samen. Mhm. Also die sind im Regelfall mal grundsätzlich notwendig, um so quasi den Bestand, die Population aufrechtzuerhalten und eventuell auch auszubreiten. Und das machen sowohl einjährige als auch mehrjährige bis hin zu Bäumen. Prinzipiell eigentlich generell alle Pflanzen. Und dann gibt es die Kategorie an Pflanzen, die nur eine Saison überlebt und dann in Form von Samen überdauert. Die brauchen unbedingt diese Samen. Ja. Um das quasi am Leben zu bleiben in den nächsten Saisonen. Und parallel dazu gibt es aber dann mehrjährige Pflanzen, da schließe ich jetzt die Bäume einfach mit ein, die dann halt über mehrere bis viele Jahre überleben. Die haben aber trotzdem auf der einen Seite im Regelfall diese Samen- und Fruchtbildung und können aber zusätzlich die Saisonen, bei uns die kalte Jahreszeit, überdauern und im nächsten Jahr wieder austreiben. Und manche, nicht alle, manche davon haben dann auch die Möglichkeit, dass sie sich über Ausläufer oder Kindel zusätzlich vermehren, Kindel, unter Anführungszeichen. Ja. Das heißt, da werden dann so quasi Klone oder Ableger, wird oft auch im Volksmund der Mutterpflanze gebildet. Und das ist etwas, was bei Einjährigen üblicherweise wegfällt. Das gibt es dann bei mehrjährigen Pflanzen. Und gerade diejenigen unter den Mehrjährigen, die jetzt sehr Ausläufer oder gerne Ausläufer bilden und sich sehr gut regenerieren können, das sind auch oft solche, die sich dann sehr effizient ausbreiten können, beziehungsweise dann auch sehr widerstandsfähig gegenüber Managementmaßnahmen sind, weil die dann nicht unbedingt auf die Samen angewiesen sind. Es gibt dann ein paar ganz wenige Beispiele, wo Arten, die zu uns gekommen sind, meistens hat es dann mit bewussten Import zu tun, als Zierpflanzen beispielsweise, wo bei Pflanzen, die männliche und weibliche Individuen haben, beispielsweise nur ein Geschlecht importiert wurde. Das heißt, die können dann keine Samen machen, weil das zweite Geschlecht ja fehlt, aber sich sehr effizient über diese Klone vermehren. Und also es gibt auch ein paar wenige Beispiele, wo das trotzdem funktioniert. Und da spielt dann sehr häufig eben wieder der Faktor Mensch mit der Rolle, weil er ja nicht nur fürs ins Gebiet bringen relevant ist, sondern auch für die weitere Verbreitung im Gebiet.
Ja. Okay.
Und damit können natürlich auch solche, die sich eigentlich nur an einem Platz dann behaupten könnten, trotzdem verbreitet werden, weil ich muss nur Bodenmaterial mit den Wurzel- oder Ausläuferstückchen verbreiten.
Ja. Jetzt haben Sie diese Eigenschaften geschildert für Pflanzen, die generell gelten, gelten natürlich auch für Neophyten und manche dieser Eigenschaften machen sie dann eben besonders robust oder tragen sehr intensiv dazu bei, dass sie sich massiv ausbreiten können. Dieser Aspekt dieser Ausbreitung und dieses Platzeinnehmens ist schon, da sind wir schon bei einem, wenn man sagen will, Grundproblem der Neophyten, oder?
Ja, es ist also, oh, das ist sicher eines der Grundprobleme. Und wenn man sich das weltweit anschaut, dann wird es doch als lange zweit, momentan glaube ich, drittgrößter Faktor für Diversitätsverlust auch eingestuft.
Ja, tatsächlich.
Und das ist allerdings gebietsweise sehr, sehr stark unterschiedlich, wie intensiv das tatsächlich dann der Fall ist. Und das ist etwas, das auch wieder eine sehr unterschiedliche Palette an Arten, die also ganz unterschiedlich dicken, beinhaltet. Aber im Regelfall ist es plus minus immer dieselbe, ja, Mechanismus, der irgendwo dahinter steckt. Das ist meistens relativ schnell entweder eine große Anzahl von Individuen bei Einjährigen oder viele Triebe, wenn sie mehrjährig sind. Ein dichtes Blätterdach, nach Möglichkeit selber die größten Pflanzen sein. Und dann auf die Art und Weise, mal das, was am vordergründigsten sichtbar ist, einfach durch sehr, sehr große oder dichte Bestände große Schattenwirkung im Inneren erzeugen, und aufgrund dieses großen Schattendruckes verlieren dann viele Arten einfach schon die Wuchsmöglichkeiten, weil sie mit dem wenig Licht nicht mehr oder nur mehr bedingt zurechtkommen. Das wäre so ganz kurz komprimiert zusammengefasst, so die Hauptstrategie, die alle verfolgen. Manchmal spielen da noch andere Komponenten mit, wie chemische Stoffe, die das Wachstum von anderen Pflanzen behindern und so weiter, die also zu diesem physischen, wenn man so möchte, Dominanz auch auf die Art und Weise noch ein bisschen nachhelfen und so quasi andere Pflanzen schwächen oder gar am Keimen hindern oder ähnliches.
Sie haben gesagt, und damit dieser Prozess überhaupt stattfinden kann, ist der Mensch eigentlich erforderlich auf verschiedene Weise. Sie haben es schon angedeutet, Transport ist wahrscheinlich, wie Sie gesagt haben, also ich kann einige der Neophyten oder als problematische Neophyten gelisteten Pflanzen sind ja ursprünglich Zierpflanzen gewesen. Dann haben wir solche Fälle, die können, wenn ich das richtig verstehe, Transport kann ja einfach auch, wie Sie sagen, eintretender, weiß ich nicht, Industrialisierung, Reisetätigkeit, so eine Pflanze kann ja über, weiß ich nicht, Flugverkehr, LKW-Transporte und so weiter eingeschleppt werden sozusagen. Und dann ist es natürlich das menschliche Handeln auch insofern, als dass wir unsere Umwelt ja massiv, sagen wir mal, wenn man es positiv sehen will, gestalten oder zumindest den natürlichen Aufbau oft einmal abtragen oder wegnehmen und dann die Bedingungen schaffen dafür. Vielleicht schauen wir da mal jetzt ein bisschen konkret rein. Gibt es so ganz massive Übeltäter? Sie haben das Springkraut, das drüsige Springkraut schon erwähnt. Schauen wir da mal, oder was würden Sie denn als erstes nennen, wenn Sie jetzt sagen würde, eine problematische Pflanze in der Hinsicht?
Ja, vielleicht zwei Dinge noch, wenn ich sie kurz vorwegschicken darf.
Ja, natürlich.
Zum einen hängt vielfach die Problematik sehr stark von der Gegend ab. Also es ist klar, dass klimatische unterschiedliche Gebiete unterschiedliche Arten als Problemarten im Endeffekt haben. Und das Zweite ist, ich werde jetzt vielleicht ganz kurz den Begriff Problematik ein bisschen ausdehnen. Wir haben es jetzt auf diese, sagen wir, diversitätsrelevante Komponente einmal kurz beschränkt, aber es gibt durchaus noch andere Faktoren, die mit der Rolle spielen in der Bewertung der Problematik von Neophyten. Und das eine, oder das wahrscheinlich den meisten am bekanntesten, dürfte der Gesundheitsaspekt sein, Allergie. Als Flaggschiff quasi, in dem Fall ein negatives Flaggschiff, mit der Beifußambrose oder dem Ragweed oder Riesenbärenklau. Das sind ja beides Arten, die auch reichlich durch die Medien gehen.
Ja.
Aber da gibt es auch noch das eine oder andere zusätzliche. Und ein dritter Aspekt, der einerseits ja, im Bereich Landwirtschaft im Sinne von Wertminderung, Verunkratung von Feldern mit Ernteverlust wäre die eine Variante, oder auch quasi Verunkratung im Sinne von nicht mehr Nutzbarkeit als Weidefläche oder ähnliches. Und was bei uns jetzt relativ weniger relevant ist, aber wenn man den Bogen auch noch in Richtung Infrastruktur ausdehnt, auch dort gibt es also durchaus Problembereiche. Straßenränder, ÖPB, hat auch durchaus veritable Neophytenprobleme. Sichtschutz, es reicht also auch schon, wenn die in Sichtbereiche hinein wachsen und Probleme machen können. Und was bei uns jetzt nicht wirklich relevant ist, aber in anderen Teilen Europas schon, ist natürlich auch diese Wasserschifffahrt. Flusssysteme, Kanäle, die also durch Hast darunter leiden können. Das spielt jetzt als inneralpines Land jetzt nicht groß die Rolle. Und von dem her, wenn man so quasi das zusammenpackt und wenn man das heißt, wenn man jetzt für unsere Breiten so einen der ersten Neophyten, den ich nennen würde, der jetzt problematisch ist, obwohl ich jetzt selber von Seiten der Diversität und Botanik komme, würde ich trotzdem Ambrosia als eines der größten Probleme nennen.
Die Beifuß-Ambrosia, die Sie genannt haben, Ragweed auch bekannt, kann, wenn ich richtig informiert bin, massive allergische Reaktionen hervorrufen.
Genau, das ist der Hauptpunkt bei dieser Art, ist ein sehr potentes Pollenallergen mit entsprechenden Auswirkungen dann für die Allergiker und hat einen relativ hohen Anteil an schwerwiegend verlaufenden Allergien, die doch dann über den klassischen Heuschnupfen hinweggehen können, die doch dann auch in Richtung Asthma ausschlagen können und ähnliches. Und gerade bei Massenvorkommen großflächig ist das also definitiv ein Faktor, der für die betroffenen Personen unangenehm ist und ein echtes Gesundheitsproblem und im großen Maßstab gerechnet natürlich auch durchaus volkswirtschaftlicher Problem ist, wenn man nicht nur für die Personen die Unannehmlichkeiten hinter zunimmt, sondern auch über Krankenstände und ähnliches die finanziellen Ausfälle, dann ist es mit Sicherheit die teuerste neophytische oder der teuerste Neophyt, den wir in Europa haben.
Und wie ist jetzt da der Stand bei dem? Ist der jetzt schon in einem Massenvorkommen etabliert oder?
Wir haben in Nordtirol, wo wir nicht im Kernpunkt der Hauptverbreitung liegen, aber wir haben doch zumindest einen großen Hotspot. Dann gibt es noch ein paar kleinere weiter im Osten und dieser große Hotspot befindet sich im Oberland, in erster Linie Bezirk Imst, von der östlichen Bezirksgrenze bis etwa Heiming-Ötztal-Bahnhof. Okay. Und dort sind es noch vor allem Straßenränder und angrenzende Böschungen. Und da haben wir also wirklich zum Teil über hunderte oder Kilometer an den Straßenbanketten einen schmalen Streifen, der oft fast nur mehr Ambrosia enthält.
Und diese Pflanze hat auch diese Eigenschaften, weil die schaut recht unscheinbar aus, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber die ist auch so invasiv in dem Sinne, dass sie die anderen dann verdrängt, wenn sie sagen, das sind teilweise ganze Streifen nur noch mit dem.
Ja, das hat ein bisschen an diesem speziellen Stand ein bisschen damit zu tun, dass diese Straßenbankette ganz spezifische Standorte sind, die auf der einen Seite natürlich gepflegt werden müssen, aus sicherheitstechnischen Gründen kurz gemäht werden müssen. Dann sind sie meistens sehr nährstoffarm, trocknen sehr stark aus und genau mit diesen Verhältnissen der großen Sommerhitze kommt diese Ambrosia halt sehr gut zurecht. Ist nicht die einzige, die das kann, aber eben sehr gut zurecht und das fördert dann eben auch, wenn sie schon vor Ort ist, dass immer mehr an diesen Standorten werden und für das Weiterverbreiten in ein größeres Umfeld ist allerdings Transport der Früchte notwendig. Die sind da ziemlich plump, schauen aus wie ein Mini-Kreisel, haben also keine Flughilfen, gar nichts, die fallen einfach runter. Das heißt, die macht also von sich aus keine großen Entfernungen, sondern eher nur Zentimeter. Aber mittels den üblichen Maßnahmen, die sich ja nicht vermeiden lassen, wie Kehren und ähnliches, und mähen, wird das dann halt entlang diesen Ausbreitungskorridoren weiterverbreitet. Und kann dann von dort aus, in Nordtirol ist es noch kaum der Fall, in Osttirol schon etwas häufiger, in angrenzende Äcker übergehen. Und wenn wir so ein bisschen nach Ostösterreich gehen, Steiermark, teilweise auch Kärnten oder dann Niederösterreich, Burgenland, dann ist das auch ein ganz massives Ackerunkraut. Und zwar so massiv, dass es auch tatsächlich erwerbsmindernd wirken kann.
Also das wäre dann der Bereich, wo es schon... wo Sie vorher meinten, da ist jetzt bei uns noch nicht der Hotspot, aber es gibt schon
welche. Genau, aber das wäre dann wirklich noch erst Ostösterreich. Und also wir sind nicht ganz am Beginn der Besiedelung, aber noch in einer relativ frühen Phase. Auch trotz dieser jetzt doch einige hundert und Kilometer lange Strecken im Oberland.
Und wenn man jetzt dagegen vorgehen möchte, wenn wir uns diese Beifußambrosie, diese Hochallergene anschauen, die dann offenbar jetzt nicht nur ein allergenes Problem ist, sondern die dann, wie Sie sagen, auch in einem in einem landwirtschaftlichen Bereich Schäden anrichten kann, wie geht man jetzt bei der Pflanze vor, um das irgendwie in den Griff zu bekommen? Weil ich denke, nachdem offenbar jede Pflanze dann doch wieder ihre individuellen Eigenheiten hat, wird man auch individuell vorgehen müssen, wenn man die Ausbreitung eindämmen möchte.
Ja, wobei, die ist zwar ist eine einjährige Pflanze, braucht also unbedingt ihre Samen, ist aber dennoch relativ widerstandsfähig, was Mähen und so weiter betrifft, hält also da einiges aus. Und wenn man, und mittlerweile passiert das relativ häufig, vorgeht, dann wäre natürlich, gerade wenn die Art noch nicht sehr dicht steht, sondern die Pflanzen einzeln stehen, natürlich jeden als Ausreißen die mit Abstand effizienteste Methode. Und das nach Möglichkeit, bevor die Pflanzen zu blühen beginnt, weil dann habe ich das Problem mit dem allergenen Pollen nicht. Das ist bei uns in Nordtirol üblicherweise so ab Beginn August, erste Augustwoche, zweite Augustwoche, hängt ein bisschen vom Witterungsverlauf ab, aber das ist so in etwa der Blühstart bei uns. Wenn man das vorher macht, dann reichten Handschuhe als Schutz aus. Wenn man das zur Vollblüte macht, dann sollte man nicht Allergiker sein und vielleicht sich auch eine Maske aufsetzen, was wir jetzt mittlerweile eh gewohnt sind, um zu verhindern, dass ich beim Hantieren den Blütenstaub einatme.
Aber also das ist auch, sollten auch Menschen, die jetzt keine Allergie haben, wenn man dann damit hantiert, eher
grundsätzlich als Vorsichtsmaßnahme sein. Weil man sich natürlich auch, wenn man potenziell Allergiker ist, sich eine Allergie natürlich erst induzieren muss und damit das auch kann, wenn ich damit hantiere. Leute, die keine Allergie kriegen, die gar nicht dafür prädestiniert sind, denen wird auch nichts passieren. Es ist aber schon bekannt, dass, und das wird allerdings nicht mit Einzelpflanzen passieren, sondern aber bei größeren Beständen, dass aufgrund der massiven Pollenbelastung auch Nicht-Allergiker reagieren können, wenn sie damit hantieren, aufgrund des intensiven quasi Staubbelastung, die ich durch den Pollen so quasi habe. Das ist aber jetzt dann keine Allergie, die mir dann auch erhalten bleibt. Aber wenn man sich grundsätzlich Sicherheitsvorkehrungen trifft, Handschuhe grundsätzlich anziehen und wenn ich es mir aussuchen kann, unbedingt vor Blühbeginn entfernen, ist oft mal nicht ganz einfach, weil es oft nicht erkannt wird vorher. Aber das wäre so quasi die Nummer sicher Variante. Und wenn es natürlich dann Flächen sind, wo die sehr, sehr dicht stehen, da sind dann gleich einmal Hunderte und Tausende beieinander, da ist natürlich in der Realität mit jedem etwas schwieriger. Dann wird das üblicherweise gemäht. Gerade am Straßenbankett ist das also der gängige Vorgang. Und da ist es heute also so, dass man versucht, mit dem Mährhythmus möglichst effizient zu sein. Das heißt, es wird also versucht, wenn es irgendwie geht, den ersten Schnitt im Sommer zu Blühbeginn von diesem Ragweed zu setzen, weil ich damit mit diesem Schnitt die Maximalwirkung erreiche. Wenn sie vorher schon öfter geschnitten wird, dann ist sie bis zum Blühbeginn nur mehr sehr niedrig, blüht aber trotzdem und dann treffe ich es mit dem Mähwerk nicht mehr richtig. Also das wäre so quasi die Idealversion. Und danach wird es also regelmäßig nachgemäht. Das verhindert zwar dann nicht die Frucht- und Samenbildung komplett, das heißt also, es wird die schwer komplett wegbringen, diese Methode, aber es reduziert schon massiv den Pollenausstoß und damit natürlich die Belastung, wenn ich mit einem ersten gut gewählten Schnitt die Masse der männlichen Blüten eliminieren kann.
Und weiß man bei der Pflanze konkret jetzt, wo sie ursprünglich hergekommen ist?
Es ist eine nordamerikanische Pflanze, die also auch im Herkunftsgebiet ist dort relativ großflächig verbreitet, genau gleich problematisch ist wie bei uns und ist dann so, gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen, plus minus Mitte, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Europa gekommen und hat sich dort eben entlang von solchen typischen Ausbreitungsrouten wie Brachflächen, Straßensysteme, gerade Straßensysteme und deren Bearbeitung und auch Neuanlegen von Straßen hat sehr massiv zum Ausbreiten begonnen und heute haben wir in Europa so einen sehr, sehr großen Hotspot, ist schon fast untertrieben, weil es eine riesige Fläche, die mehr oder weniger über den nördlichen Balkan, Osteuropa, Ungarn, auch das östliche und südliche Österreich erreicht hat. Das ist ein riesen Hotspot, der da in Richtung Osten reicht. Und dann gibt es etwas kleinere im französisch-schweizerischen Grenzgebiet oder auch teilweise norditalienischen Seen. Und so bei uns in Nordtirol ist das einer der wenigen wirklich größerflächig etablierten Hotspots, die wirklich zentral inneralpin liegen. Mhm. Was heißt nicht, heißt, dass man nicht in Villacher Becken zum Beispiel und so weiter, Klagenfurter Becken auch welche haben, aber da liegen wir halt noch einmal höher und noch einmal zentralalpiner.
Beim Stichwort Schutz an Schutzkleidung oder Schutzanzüge, was man glaube ich auch aus der medialen Berichterstattung schon relativ gut kennt oder dem schon mal begegnet ist, die braucht man definitiv auch, wenn man den Riesenbärenklau entfernen möchte. Wie ist da die Situation? Weil das ist, glaube ich, nicht ein allergenes Problem, sondern die Pflanze hat ganz andere, wie soll ich sagen, Eigenschaften, die dem Menschen vielleicht nicht so gut tun unter Umständen.
Ja, das funktioniert anders. Bei der Ambrosia, und deswegen habe ich sie auch erst gereiht, erstens ist die Problematik viel unangenehmer auf Dauer. Weil natürlich das ein Lebenszeitproblem ist, wenn ich mir eine Allergie einhandle und vielleicht auch noch Asthma. Und ich muss ja keinen unmittelbaren Kontakt haben. Das heißt, bei entsprechenden Vorkommen und entsprechender Pollenkonzentration in Luft kann ich ruhig kilometerweit weg sein und ich habe die Probleme trotzdem.
Ja.
Beim Riesenbärenklau funktioniert das anders. Da geht es darum, dass der Pflanzensaft des Riesenbärenklaus, der bei Verletzungen austritt, Inhaltsstoffe enthält, die mit dem Sonnenlicht reagieren, beziehungsweise mit Hautkontakt zu Symptomen führen, die man am ehesten mit Verbrennungen oder Verbrennungen beschreiben kann. Und je nach Menge und wie intensiv das passiert, geht es im einfachsten Fall von kleinflächigen punktuellen Rötungen und größerflächig kann das dann aber hin bis zu schweren Verbrennungssymptomen bis anfänglich dritten Grades führen. Das heißt also wirklich mit Blasenbildung, mit Schädigung auch bereits des Unterhautgewebes. Und so weiter. Es ist also der Kontakt notwendig und es ist also der Pflanzensaft und UV-Licht notwendig. Also würde ich das in der Nacht machen und die nächsten zwei Tage meine Arme immer abdecken, untertags, dann würde mir auch nicht wirklich was passieren.
Ah, verstehe. Ja?
Was allerdings schon zu berücksichtigen ist, ist, dass die Wirkung nicht wie bei einer Brennnessel, wenn ich das merke ja gleich, wenn ich die angegriffen habe, oder auch eine Herdplatte, sondern dass das Ganze nicht mit sofortigen Symptomen einhergeht. Sondern diese Symptome bauen sich oft erst über Stunden und Tage auf und beginnt dann irgendwann viel, viel später, oft am nächsten Tag erst mit ersten Jucken oder Hautrötungen. Und mittlerweile kennt man dieses Phänomen dieser sogenannten phototoxischen Reaktionen. Aber am Beginn war das oft gar nicht so einfach auch zu diagnostizieren.
Also da wusste man nicht, was die Leute haben.
Weil ja sehr häufig der Zusammenhang mit dem Pflanzenkontakt vielleicht am Vortag und dem Symptomen am Folgetag oft gar nicht wirklich klar und gegeben war. Heute ist das was, das also jeder Hautarzt und viele Apotheker und so weiter als Symptom kennen, wo man auch auf die Idee kommt. Das war am Anfang nicht so ohne weiteres gegeben.
Und ist das bei der Pflanze ist dann sozusagen das Problem, dass sie für einen Menschen unter Umständen unangenehm oder sogar gefährlich werden kann. Aber ist das auch so eine, die sich so stark ausbreitet und anderen den Platz wegnimmt? Oder?
Das ist die zweite Komponente. Also wir bei uns in Nordtirol haben sie momentan noch in erster Linie aufgrund dieses gesundheitlichen Aspektes. Und es gibt also durchaus aus Nordtirol auch genügend Beispiele, wo es solche Verletzungen gegeben hat. Und es gibt einen zweiten Aspekt, die Art kann, wenn man die einmal gesehen hat, versteht man es auch, in echt, also die größten, die ich aus Nordtirol kenne, die werden gut 4,5 Meter hoch gewesen sein. Also deutlich,
4,5 Meter.
Also deutlich mehr als doppelt so groß wie ich. Und wenn die dann natürlich dicht stehen, dann ist das eine Fläche, die ist massiv bedeckt. Also da ist also auch ein massiver Verdrängungseffekt gegeben. Und außerhalb von Österreich gibt es auch durchaus Flächen, wo Hektar groß und noch wesentlich größere Flächen Monokulturen von diesem Riesenbärenklau sind, mit entsprechenden Verdrängungsergebnissen dann natürlich auch. Das heißt also, die Ausbreitung funktioniert sehr effizient, bei dieser Art allerdings wieder ausschließlich über Samen. Die Pflanze ist zwar zwei oder ein paar Jahre mehr überlebend, sie macht aber nur einmal, wenn man sie jetzt in Ruhe lässt, nur einmal Blüten und Früchte und stirbt danach ab, als Ganzes. Und im Idealfall, also wenn der Standort sehr gut ist, passiert es in 2 Jahren. Wenn der Standort jetzt das Ganze nicht so schnell hergibt, dann kann es schon einmal auch 3, 4, 5 Jahre dauern, bis die Pflanze blühfähig ist. Aber danach stirbt sie von selber immer ab, macht keine Ausläufer und vermehrt sich also nicht irgendwie klonal Und das ist also auch durchaus der Punkt, wo man angreifen kann, wenn es einem gelingt, diesen Samenzyklus zu unterbrechen. Man muss allerdings ein bisschen Durchhaltevermögen haben und mindestens 8 bis 10 Jahre kalkulieren für eine Fläche, weil so lange, weiß man aus diversen Studien, bleiben die Samen mindestens im Boden keimfähig. Das heißt also, ab dem letzten Fruchtzeitpunkt, den ich gesehen habe, muss ich also zumindest über diesen Zeitraum die Flächen regelmäßig kontrollieren. Mhm. Im Regelfall reicht eine Maßnahme pro Jahr bei dieser Art. Idealerweise auch möglichst früh im Jahr, sobald ich sie sicher erkenne, aber verständlicherweise immer, bevor die Früchte reif sind, weil mit den Früchten habe ich wieder das Problem, dass ich vermehrungsfähige Teile habe und wesentlich sorgfältiger sein muss. Mhm. Wenn ich es vorher mache, dann fällt dieser Aspekt flach. Und was natürlich, wir haben schon angesprochen, oder Sie vorhin beim Riesenbären klar dazukommt, durch diese Problematik, die er hat, kann ich natürlich nicht unbedarft und ungeschützt Messer, was weiß ich was, Machete oder irgendwas nehmen und hantieren anfangen, sondern ich muss mich entsprechend schützen. Das heißt, ich muss auf alle Fälle verhindern, dass im Zuge dieser Maßnahmen Pflanzensaft auf meine Haut kommt. Das heißt, ich muss mich entsprechend kleiden. Ist jetzt vielleicht nicht zwangsläufig für einzelne Pflanzen ein kompletter Raumanzug als Schutzmaßnahme notwendig, aber konzentriertes, sorgfältiges Arbeiten, spritzdichte Kleidung, Handschuhe und so weiter sind also Standard, die notwendig sind, um mit dieser Pflanze zu hantieren. Und wenn man sie sicher erkennt, dann möglichst früh mit den Maßnahmen ansetzen, weil ich bin ja nicht verpflichtet zu warten, bis die 3 oder 4 Meter hoch ist.
Ja.
Ich kann ja im Frühjahr anfangen, dann habe ich es vielleicht mit einem pistotisch großen Pflanzenrosette zu tun. Das ist natürlich wesentlich einfacher und sicherer zu handeln.
Aber es gibt ja auch ein heimisch. Bärenklau per se ist ja nicht generell, glaube ich, ein Neophyt. Es gibt ja auch diesen Wiesenbärenklau, dann gibt es ja nur die Engelswurzel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon öfter versucht, weil Pflanzen, die so ähnlich ausschauen, sieht man ja massenweise.
Ja.
Und wenn sie noch klein sind, ist oft vielleicht für den Laien auch gar nicht so leicht zu erkennen, ob das tatsächlich schon ein Riesenbärenklau, weiß ich nicht, Baby ist oder so.
Ja, das ist der Punkt, warum ich vorhin auch gesagt habe, wenn man sie sicher erkennt. Ja. Im Zweifelsfall zu warten, allein schon auch aus den Erfahrungen, ich mache das Ganze jetzt ja doch schon ziemlich lange. Und es ist leider so, dass es also durchaus immer wieder Kollateralschaden gibt und manchmal trifft es häufigere Pflanzen, aber wir hatten auch schon Fälle, wo sehr seltene Pflanzen getroffen hat, die als Kollateralschaden entfernt worden sind, weil man sie verwechselt hat. Oh, ja. Also, und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Mhm. Das heißt, im Zweifelsfall zuwarten. Man hat, wenn man sich unsicher ist, auch jederzeit die Möglichkeit, Foto zu machen und das an uns zu schicken. Mhm. Wir schauen uns das auch an und geben auch Rückmeldung, ob es jetzt ist oder nicht. Und die klassischen Verwechsler haben Sie schon angesprochen. Das häufigste, was wir bekommen, ist der Riesenbärenklau. Das ist eine einheimische Bärenklauart. Der Riesenbärenklau übrigens kommt aus dem Kaukasus. Mhm. Ist eine heimische Bärenklauart, die mit unterschiedlichen Typen, vor allem 2 gängigen unterschiedlichen Typen bei uns vorkommen. Das eine, was man so aus den Talwiesen kennt, der so quasi die Sommergarnitur der weißen Dollenblütler in den Talwiesen oft ausmacht.
Ja.
Und dann gibt es eine etwas kräftigere, gestauchtere, aber durchaus auch 1,5 Meter und manchmal höher werdende Art, die in den Hochlagen vorkommt, entlang von Gräben, frischen, feuchten Wäldern, so diese Hochstaudenbereiche. Und die wird relativ häufig mit dem Riesenbärenklau verwechselt, weil die auch vom Wuchs her dem etwas näher kommt, natürlich nicht so groß wird, aber die Form nähert sich also optisch stärker dem an und auch die Blätter sind ähnlich spitz und scharf gezähnt. Mhm. Und das ist also einer der klassischen Verwechsler und der ist nicht in jedem Fall immer, gerade wenn er vielleicht auch noch zurückgeschnitten ist, sofort von einem jungen anderen zu unterscheiden.
Also das ist auch tatsächlich nicht so leicht zu unterscheiden.
Ja, also gerade beim Bärenklau, vor allem die Hochlagenform ist wirklich eng. Engelwurz ist etwas anderes, das würde eigentlich relativ einfach gehen, weil da die Blätter, die Teilblättchen sind mehr oder weniger oval und rund.
Also und beim
Bärenklau
ist
auch rund.
Ist es so spitze.
Genau, sind sie ganz scharf, okay, in ganz scharfe Spitzen ausgezogen und die Riesenbärenklaustängel sind dann deutlich borstig behaart, das sieht man problemlos mit freiem Auge nicht angreifen. Im Regelfall auch so ganz intensiv, so scheckig, so rot-violett scheckig. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall, wenn man sich unsicher ist, Foto machen und schicken, dann schauen wir uns das an.
Ja, das ist gut zu wissen. Wenn wir bei den Arten sind, die auch für den Menschen zu Beeinträchtigungen führen können, glaube ich, müsste man, und das ist auch jetzt in der Medienberichterstattung, kommt mir zumindest vor, in letzter Zeit dann recht dominant geworden, ist das sogenannte südafrikanische Greiskraut, das ja auch, weiß nicht, ist giftig die richtige Bezeichnung oder wie ist da die Situation bei dem Neophyt?
Ja, also beim südafrikanischen Greiskraut, das wäre jetzt so eine klassische Giftpflanze, die prinzipiell wenn man die Giftwirkung dann ausspielt oder die Problematik ausspielt, wenn man sie isst.
Also,
okay. Also das wäre das, was man so als giftig im klassischen Sinne jetzt bezeichnen würde. Und weil wir vorhin schon gesagt haben, es gibt also auch heimische Riesenbärenklauarten. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von heimischen Greiskrautarten. Mhm. Also da sind wirklich etliche. Und die haben praktisch alle dieselben Inhaltsstoffe. Es ist also keine Erfindung dieses neu zugewanderten südafrikanischen Greiskrautes, aber es ist ein neuer Spieler, der auch teilweise an bis jetzt wenig problematischen Standorten dazukommt.
Mhm. Achso, das ist so ein neuer ja. Player in dem Ganzen.
Und wir haben Riesenbärenklau, glaube ich, ist jetzt in Europa seit gut 100 Jahren, etwas mehr. Beifußambrosie haben wir schon erwähnt. Mhm. Wenn man jetzt die südafrikanische Greiskraut zum Beispiel hernimmt, dann ist das in Europa auch vor ungefähr 100 Jahren aufgetaucht. Bei uns in Nordtirol beispielsweise, aber überhaupt in Österreich, ist der Erstfund erst aus Anfang der 1980er Jahre. Bis dorthin war es aus Nordtirol und Österreich unbekannt. Mhm. Und hat sich eigentlich mit Beginn der 2000er Jahre dann begonnen, massiv auszubreiten. Und wer jetzt bis zum Winter, wo es wirklich kalt wird, also wirklich kalt, die Autobahnen entlang fährt zum Beispiel, der sieht ja überall diese gelben, blühenden Mittelstreifen beispielsweise. Das ist also fast immer, nicht nur, aber fast immer diese südafrikanische Greiskraut, das ja noch blüht bis zu den wirklich starken Frösten. Das hat also relativ kurze Zeit, 40 Jahre nicht ganz verweilt, aber bei uns in Österreich oder in Tirol und davon vielleicht 20 Jahre, also die halbe Zeit, wo es in einer massiven Ausbreitungsphase sich befindet und hat es also in der Zeit dann geschafft, wirklich zumindest die unteren Lagen mittlerweile fast komplett. Teilweise haben aber doch einzelne bei uns in Tirol mittlerweile auch bis gegen 15, 16 Meter vorstoßen vorhanden. Und das ist eigentlich für so eine Invasionsvorgang eine sehr, sehr kurze und rasante Zeit.
Also auch von dem her, was Sie an Neophytenausbreitungen schon beobachtet haben, ist das südafrikanische Greiskraut eher, soll ich sagen, effektiv und schnell unterwegs?
Ja, auf alle Fälle. Ähnlich effektiv, nicht ganz so schnell wie Sommerflieder, das auch relativ spät erst aufgetaucht ist, hat aber bei Weitem nicht diesen Verbreitungsgrad, den jetzt in den letzten Jahren der südafrikanische Greiskraut erlangt hat. Mhm. Wirklich. Es gibt ein paar Beispiele von noch schnelleren Arten. Das sind aber durchwegs Einjährige, die die Straßenbankette nutzen.
Aha. Also Straßenbankette scheinen mir generell recht beliebt zu sein.
Ja.
Bei solchen Arten.
Das ist definitiv so.
Ja.
Das ist einfach diese Sondersituation.
Warum ist das so?
Die wir an diesem Rand haben. Und das sind also alles Arten, die mit großer Hitze zurechtkommen können, die mit wenig Wasser zwischendurch auskommen können und die teilweise dann auch in der Lage sind, von den Maßnahmen zu profitieren. Es gibt ein eigenes Set darunter, das auch salztolerant ist. Und das heißt also auch mit der Salzstreuung im Straßenrand relativ gut zurechtkommt. Und dieses Wechselspiel verschafft diesen Arten dann entsprechende Konkurrenzvorteile. Das sind viele Gräser, die dazugehören, auch aus der Hirseverwandtschaft beispielsweise. Und da haben wir mehrere Beispiele, die so ab den 2000er Jahren und später aufgetaucht sind und die man mittlerweile über das Hauptstraßennetz bis teilweise 15, 16 Meter hinauf verbreitet haben.
Sommerflieder haben Sie erwähnt, das ist aber nicht der gut riechende, unser Flieder, so wie ihn jetzt. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt schwer zu sagen, ohne dass man einen vor sich hat, aber
also dieser intensiv
der heißt, glaube ich, nicht Sommerflieder, der klassische Flieder, wir da haben, oder?
Nein, der klassische Flieder, den wir da haben, also der eher frühjahrsblühend ist,
ja, genau,
mit diesem intensiven, fast schon schwer süßlichen Duft, das ist eine Zierpflanze, die bei uns auch nicht einheimisch ist, aber sich bei uns kaum einmal auswildert. Wenn, dann sind es weggeworfene Gartenabfälle oder ähnliches, weil sie Hausläufer machen. Mhm. Aber jetzt keine großartigen Verbreitungsschub zeigt. Das andere, wofür wir sprechen, Sommerflieder, es ist, steckt zwar im Namen Sommerflieder drin, ist aber keine Fliederart, hat mit Flieder überhaupt nichts zu tun. Unser Flieder im Frühjahr ist ein Verwandter des Ölbaums oder bei uns der Eschen. Und Sommerflieder ist dann eher mit Königskerzen und solchen Dingen verwandt und stammt ursprünglich aus so auch Gewässersystemen in Asien. Und auch da ist es so, dass man so die ersten Auswilderungen erst relativ spät dokumentiert haben. Es geht immer ums Dokumentiert, ob es davor Undokumentierte gegeben hat, das lässt sich natürlich schwer nachvollziehen. Mhm. Ja, aber also auch der beginnt eigentlich seine Geschichte erst nennenswert ab den 90er Jahren. Mhm. Und ist mittlerweile aber auch entlang von Verkehrswegen, vor allem so an gut drainagierten, wasserdurchlässigen Standorten, was bei uns häufig auf der Kalkseite der Fall ist. Also in den Abhängen in der Nordkette zum Beispiel relativ gang und gäbe. Und der kann durchaus auch an diesen natürlichen, schottrigen, kiesigen, steinigen Flächen Massenvorkommen bilden. Und dann wird er problematisch, weil er sich dort in unmittelbare Konkurrenz mit heimischen Pionierarten befindet, die alle lichtliebend sind und wenig Konkurrenz vertragen. Und der Sommerflieder ist also relativ problemlos in der Lage, denen dann Probleme zu machen. Mhm. Und nutzt dann halt alles Mögliche von Forstwege und Ähnliches als Wanderrouten, wo er dann sehr effizient in diese Flächen eindringt.
Aber wäre der Sommerflieder jetzt ein Beispiel für etwas, was ursprünglich als Zierpflanze genutzt wurde und so zu uns gekommen ist? Oder ist das Transport auch auf anderen Wegen dann gewesen, wenn Sie sagen, aus Asien?
Sommerflieder ist definitiv Zierpflanze.
Ja.
Auch der Riesenbärenklau wäre als Nutzpflanze ursprünglich gekommen, sowohl Zierpflanze als auch als Bienenweide.
Ach so.
Aha. Und was haben wir vorher gehabt? Beifußambrosie und das südafrikanische Kreiskraus, das sind Dinge, die passiert sind.
Die sind passiert?
Die sind passiert. Also es gibt zwar Berichte von der Beifußambrosie, dass man Anfang des letzten Jahrhunderts teilweise Samenmischungen bewusst verunreinigt hat damit. Wie weit das wirklich stimmt, ist allerdings nicht ganz klar nachzuvollziehen, um glaubhaft zu machen, dass es sich um hochwertiges amerikanisches Saatgut handelt. Dazu hat man amerikanische Semereien beigefügt und da sollen angeblich auch Ambrosia mit dabei gewesen sein.
Okay.
Aber prinzipiell ist es eine Art, die eigentlich niemand beabsichtigt geholt hat, sondern passiert ist. Mhm. Und beim Kreiskraut war es anhaftende Samenfrüchte bei Wolllieferungen aus Südafrika, mit denen sie nach Europa gekommen ist.
Ah, verstehe. Also das kann man dann schon recht detailliert nachvollziehen, oder?
Nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen lässt sich zumindest die Anfangsphase oft ganz gut nachvollziehen und in manchen Fällen sowie auch kanadische Goldrute, Riesengoldrute oder drüsige Springkraut, da weiß man zumindest die Jahreszahlen der Erstimporte nach Europa. Teilweise gibt es dann auch noch die Meldungen, wo es dann meistens waren es Gärten, oft auch botanische Gärten, muss man dazu sagen, ursprünglich, früher. Und manchmal gibt es dann auch eine relativ gute Kette der Dokumentationen der Erstverwilderungen in Europa. Das geht aber nicht bei allen Arten, aber für etliche lässt sich das ganz gut nachvollziehen.
Interessant. Sie haben jetzt zwei Pflanzen angesprochen, über die ich gerne noch separat reden würde, um dann vielleicht so ein bisschen diese ganze Neophytenstrategie und überhaupt den Umgang damit dann tatsächlich noch einmal ein bisschen zu besprechen. Und das ist die kanadische Goldrute, die Sie angesprochen haben, und das drüsige Springkraut, weil ich glaube, dass die zwei die sind, die zumindest auch in meiner Wahrnehmung inzwischen wirklich teilweise extrem dominant im Landschaftsbild sind. Also bei der kanadischen Goldrute, diese gelbe große Pflanze, die eigentlich hübsch anzusehen ist, ist ja teilweise, also ganz, da gibt es ganz massive Vorkommen, auch hier bei uns in der Umgebung. Dasselbe beim drüsigen Springkraut, die Sie können die viel besser beschreiben als ich. Ich kann nur sagen, wie ich sie sehe, so pinke, violette Blüten hat und auch eine recht große Pflanze ist und oft auch massive Bestände aufweisen kann, soweit ihr das beurteilen kann. Wie sind die beiden? Ist meine Wahrnehmung richtig oder ist das?
Ja, das ist also definitiv so, dass also das sind die beiden, die unter den als bei uns problematisch eingestuften Neophyten sicher die häufigsten sind. Das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die häufigsten Neophyten, aber die anderen sind dann halt nicht als Problemneophyten eingestuft.
Okay. Ja,
vielleicht, wenn ich bei der Gelegenheit kurz festhalten darf, wir haben ja an die 600 Neophyten in Tirol.
Ja.
Und wenn man sich die Strategie anschaut, haben wir momentan jetzt 14 Arten drinnen. Und von den 14 sind auch welche dabei, die bei uns gar nicht so häufig sind. Mhm. Das heißt also, wir reden von dem, was man als Problematik einstufen, ja von einem relativ kleinen Prozentsatz. Momentan. Das kann sich alles ändern.
Ja. Ja.
Aha. Und die beiden Arten sind also nicht nur subjektiv gefühlt häufig, sondern sind mittlerweile wirklich vor allem in den Haupttälern, in den unteren Höhenlagen der Seitentäler, teilweise aber schon auch bis zu 15, 600 Meter hinauf, durchaus landschaftsprägend zur Blütezeit, auf alle Fälle, also auch aspektbildend. Und dementsprechend ist natürlich auch ein über große Flächen verteilter Druck von diesen Pflanzen da bezüglich anderer Pflanzen. Beide sind, als ich habe es eh vorhin schon erwähnt, bewusst auch nach Europa geholt worden und verwendet worden als Zierpflanzen. Und Sprengkraut hat mehr oder weniger das drüsige Sprengkraut, auch da gibt es eine einheimische Art und noch eine weitere neophytische. Das hat die Karriere als wirkliche Zierpflanze bei uns eigentlich schon hinter sich. Die Goldruten findet man gelegentlich schon noch, diese kanadischen Goldruten, auch da gibt es eine heimische Art. Die findet man gelegentlich schon noch, vor allem in Gebieten, leider dort verwendet, wo sie bis jetzt noch kaum vorkommt. Leider deshalb, weil natürlich das dann immer wieder auch Hotspots für neue Ausbreitungen und Infiltration der neuen Umgebung darstellen. Und die beiden Arten haben also quasi ähnliche Verbreitung, sind ähnlich häufig und haben auch eine ähnliche Höhenamplitude. Funktionieren dann ist allerdings unterschiedlich. Das eine ist eine einjährige Pflanze, das Sprengkraut. Das drüsige Sprengkraut ist eine einjährige Pflanze, die keine Kindel macht und die in erster Linie ihre Früchte braucht, um sich zu erhalten. Das zweite ist eine ausdauernde Pflanze mit einerseits sehr reichlich Fruchtbildung, Samenbildung und gleichzeitig aber auch ein sehr effizientes Ausläufersystem. Hat. Das heißt also, da habe ich beide Möglichkeiten des Handels. Und dementsprechend würde sich also das Management auch etwas unterschiedlich gestalten. Und auch wenn es jetzt vielleicht etwas seltsam klingt angesichts der Menge an drüssigem Sprengkraut, was man so herumsteht, also wenn man sich eine Art aussuchen dürfte, die man managen möchte, wenn man jetzt nicht gleich das gesamte Inntal sich quasi vornimmt, sondern abgegrenzte Bereiche, dann wäre sicher der Sprengkraut die Art der Wahl, weil die am leichtesten anzugreifen ist. Widerspricht jetzt vielleicht dem scheinbaren Massenbild,
ja.
Weil sie natürlich sehr effizient weiterverbreitet, aber dadurch, dass es unbedingt die Samen braucht, die Samen nur kurzlebig sind, meistens nur eine Saison, kaum mehr überleben, ist es relativ einfach, diesen Verbreitungszyklus zu unterbrechen. Und wenn es die Standortvoraussetzungen zulassen und nicht Neueinschleppungen passieren, sollte 3 bis 4 Jahre ausreichen, um auch sehr, sehr dichte Flächen frei zu bekommen. Praktisch hapert es dann meistens an der 100% genauen Durchführung. Ja, weil es sollte natürlich dann nichts übrig bleiben, was Samen macht pro Saison. Weil sobald ein bisschen was übrig bleibt, verlängert sich natürlich das Ganze. Das heißt, es ist nicht jede Fläche dazu geeignet, aber theoretisch wäre das in diesem Zeitrahmen möglich. Bei der Goldrute schaut es ein bisschen anders aus.
Ich habe auch deshalb diese beiden noch einmal angesprochen, weil ich habe die dann explizit gegoogelt. Und da ist interessant, dass man bei der Goldrute ist es so, dass die als Heilpflanze verwendet wird und auch die kanadische Goldrute da empfohlen wird, die zu sammeln, zu trocknen und dann ich glaube, für Blasenbeschwerden oder so vor allem. Und beim drüsigen Sprengkraut, und da war ich sehr überrascht, da findet sich schon eine Vielzahl an Rezepten für Marmelade und Sirup aus den Blüten und aus den Samen, die Sie genannt haben. Die sind anscheinend sehr gesund und haben viele Inhaltsstoffe. Wie sehen Sie denn sowas? Ist das normal, dass das irgendwann passiert, wenn eine Pflanze einfach mehr da ist? Oder was empfinden Sie, wenn es jetzt Leute sind, die das sammeln und dann verwenden? Oder?
Ich kann nur sagen, möglichst viele andere mit animieren und sehr effizient sammeln.
Ja.
Nein, okay. Das ist durchaus eine der Verwendungsmöglichkeiten auch im Imkerei zum Beispiel. Das spielen also die viele davon tatsächlich auch durchaus gerade im Sommer einen veritablen Beitrag, die sie da haben für das Pollen- und Nektarsammeln für Bienen. Aber demgegenüber steht natürlich die Situation, dass die Arten natürlich gerade, wenn sie dann anfangen, in großen Mengen, in großen Massen auftreten, und das jetzt nicht nur in einzelnen Wuchsorten, sondern immer wieder, natürlich einen Verdrängungseffekt auswirken. Ja. Und wenn man sich die Situation anschaut, wo die heute stehen, sich ausbreiten, ganz plakativ in dem Fall die Goldrote, weil das sieht man sehr schön, das sind überall diese Böschungsbereiche, diese Feldraine, das sind alles diese in unserer intensiv kultivierten Landwirtschaft nur mehr exzessiv oder brachliegenden Flächen. Das sind eigentlich Refugialräume für heimische Pflanzen und Tiere. Und die werden über große Strecken immer wieder von der gleichen Art, von den gleichen Bestandesstruktur, und das muss man mal so sagen, die für heimische Arten völlig irrelevant ist, weil die sind über Jahrtausende und Jahrhunderte ohne die Goldrote auskommen aus Nordamerika, die werden es auch in Zukunft machen. Und ich sehe es aus meiner Sicht einfach bedenklich, wenn man so diese letzten Refugialräume dafür opfert. Und damit natürlich die heimischen Vorkommen, die an solchen Standorten von manchen Arten vorkommen, dafür opfert, dass man vielleicht von diesen Arten einen Nutzen hätte.
Also das steht sich sozusagen einfach nicht dafür.
Aus meiner Sicht, aus Diversitätssicht, müsste man andere Wege finden, um die Landwirtschaft vielfältiger zu gestalten. Aber so das oft gebrauchte Argument, dass auch heimische Pflanzen oder heimische Tiere die Pflanzen nutzen, das funktioniert nur bedingt, weil ich damit ja erst wieder Flächen für heimische Arten dem Ganzen opfere, anstatt versuche, neue Flächen zu generieren, die wieder diverser werden.
Sie haben jetzt schon ganz oft dieses Stichwort Diversität angesprochen, und das ist ja, glaube ich, eines auch der Hauptprobleme. Das war schon Ihr Eingangsstatement eigentlich, dass das eines der ganz großen Herausforderungen ist beim Stichwort Biodiversität. Wie sehen Sie da die Situation im Moment? Ist da wirklich Gefahr im Verzug, was das betrifft?
Wenn man jetzt generell ist auf alle Fälle Gefahr im Verzug, jetzt nicht nur neophytenspezifisch, sondern schon generell, wobei natürlich eine ganze Menge an Faktoren zusammenspielt. Das ist Land, Landverbrauch, das ist der Umgang, Nutzen der Flächen, und das hat sich alles massiv gewandelt. Und es ist auch sehr häufig so, dass wir so ein relativ sensibles Gleichgewicht unter Anführungszeichen haben, dass in vielen Bereichen ein moderater bzw. gemäßigter menschlicher Eingriff sehr wohl dazu beitragen kann, die Artenzahlen, die Diversität zu erhöhen. Und vieles von dem, was wir auch schützen, heute unter Naturschutz steht, ist ja eigentlich Kulturlandschaft. Gerade unterhalb der Waldgrenze praktisch alles oder fast alles. Das Ganze kippt dann allerdings, wenn der menschliche Einfluss zu intensiv wird. Dann führt es zu einer massiven Verdrängung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Situation. Wir haben sicher einen Aspekt, der bei uns erst künftig wirklich schlagend werden wird, momentan noch relativ wenig, zumindest in den niedrigeren Höhenlagen. In den Hochlagen merkt man schon, das wäre der Bereich Klimaeffekt, der damit hineinspielt. Und dann haben wir einen weiteren Partner, und bei all diesen dreien, auch der jetzt dazu kommt, ist ja der Mensch quasi der Verursacher oder der Hauptverantwortliche. Das sind eben diese Neophyten da, die da mit hineinspielen, zumindest eine Teilmenge von diesen Neophyten, die jetzt in einer ohnehin schon angespannten Situation als zusätzlicher Faktor dazukommen. Und dann sind wir wieder so in dieser Situation, dass wir jetzt so Restflächen, die noch interessant wären, auf aufgrund eigentlich teilweise einer kuriosen Situation, nämlich aufgrund dessen, dass sie aus der Nutzung herausfallen, was ja an und für sich gut wäre, für gewisse Arten, aber genau aus dem Grund jetzt empfänglich werden, um von Arten wie Goldruten besiedelt zu werden. Das heißt, wir haben also eigentlich eine relativ heikle, schwierige Situation. Und gerade diese Randbereiche, die verlieren wir jetzt sukzessive an den Füllten. Und wir haben also durchaus auch gerade in den letzten Jahren haben wir uns auch intensiv mit sehr seltenen Arten in Tirol auseinandergesetzt, abseits von Neophyten, und haben da also durchaus auch für unseren unmittelbaren Lebensraum durch das eine oder andere konkrete Beispiel, wo wir jetzt die Situation haben, wo wir solche Restvorkommen von einzelnen Arten akut durch Neophyten, massive Neophytenvorkommen bedroht sind oder zum Teil schon verschwunden sind. Wobei, wie gesagt, beides die Folgeerscheinung ist. Auch die Neophytenproblematik ist ja nicht die Ursache, sondern eine Folgeerscheinung menschlicher Aktivitäten. Und,
hätten Sie da ein Beispiel, was man da voranstellen könnte?
Was bei uns jetzt die letzten Jahre sich herauskristallisiert hat, es geht also um relativ unscheinbar aussehende Vertreter aus der Familie der Hahnenfußgewächse. Es ist zwei Wiesenrautenarten, wo wir von einer nur mehr zwei Fundorte gefunden haben, von ehemals doch einigen mehr. Und in beiden Fällen ist es mittlerweile von Goldrute überwuchert und da sind ein paar kleine Reststängel noch übrig. Also es gibt diese Situation auch tatsächlich bei uns. Und was sich aber auch gezeigt hat, und wir haben uns relativ viel, vor allem für fast die meisten dieser diversitätstechnisch problematischen Arten, haben wir auch für Tirol eigene Untersuchungen gemacht, ob es diese Verdrängungseffekte tatsächlich gibt. Und es hat sich praktisch bei allen ein mehr oder weniger deutlicher Verdrängungseffekt gezeigt. Und zwar auch im unmittelbaren Vergleich der ohnehin schon menschlich reduzierten Diversität im Vergleich zu dann die ähnliche Flächen mitten füttern. Also wir gehen ja gar nicht im Vergleich vom Idealzustand, weil den haben wir eh nicht mehr, aus, sondern auch da in dem unmittelbaren Vergleich gibt es immer noch eine Reduktion. Und was anderes, was sich auch gezeigt hat, ist, dass wenn ich ähnliche ökologische Standortbedingungen habe, wie bleiben wir so in Auwaldnähe, ein bisschen frischere, nährstoffreichere Böden, auwaldartiger Charakter oder ähnliches, dass ich, egal mit welcher Art ich es zu tun habe, was wir bis jetzt außen vor gelassen haben, waren diese asiatischen Staudenkröterich-Arten.
Staudenkröterich,
also Japan-Staudenkröterich, Sachalin-Staudenkröterich.
Ah, die haben diese weißen kleinen Blüten dran, gell?
Genau, ja. Und diese Bastard-Staudenkröterich, die haben mit Abstand die größte Verdrängungswirkung, sind aber noch nicht so häufig. Mit Ausnahme jetzt vielleicht von den östlichen Teilen Tirols.
Ja.
Und wenn man sich das anschaut, dann diese beiden Goldrotenarten Springkraut dazu nimmt, dann kommt man nämlich drauf, dass man zwar immer von der Problematik von den einzelnen Arten spricht, aber im Endeffekt die Wirkung auf die Begleitflora bei allen dieselbe ist. Das heißt, ich habe nicht ein Problem mit der und der und der, sondern ich habe ein akkumuliertes Problem, und das ich eigentlich gemeinsam sehen muss. Das heißt, und wenn ich dann die Flächen auch noch subsumiere von diesen Arten, dann sehe ich ja wirklich ein wirklich großes, massives, geschlossenes Problem, das bei der Ausdehnung nicht nur punktuell sehr seltenen Arten, wie dieses Beispiel von dieser Wiesenraute. Das ist einfach sehr selten und das steht einfach jetzt an einer Stelle, wo auch noch die Goldrute entsteht. Das ist einfach eine Konstellation, die kann fatal sein. Aber auch durch die große Ausdehnung und die große Menge der anderen Arten und den ähnlichen Effekt, den die haben, trifft es durchaus auch großflächig Arten, die gar nicht so selten sind, die sukzessive immer weiter verdrängt werden.
Also das ist so ein Problem, das in der Gesamtheit eigentlich wie so ein Pull-Faktor ist, der noch dazu kommt bei einer ohnehin schon angespannten Lage.
Genau, wenn man davon spricht, irgendwie das Kind beim Namen nennt und immer mit einzelnen Arten spricht, aber man muss im Endeffekt eigentlich das Ganze als Gesamtheit sehen und ist einfach ein dritter zusätzlicher Faktor, der eben in diese gespannte Situation noch einmal hineingreift. Und oft eben leider auch in dieses Spannungsfeld dann, was wir durchaus haben, mit nutzen möchten, nutzen wollen, und dann aber gleichzeitig das Besiedeln von den Lebensräumen, die wir als Refugialräumen eigentlich brauchten, drinnen stehen. Weil das auch die Goldrute und Springkraut kann mit einer jetzt intensiv kultivierten Wiese, die viermal im Jahr gemäht wird, oder nicht, nichts anfangen. Ja. Das heißt, die weicht natürlich auch auf die Randzonen aus, die weniger intensiv behandelt werden. Dort sollten aber eigentlich die Refugialräume bleiben für die anderen Arten. Und das heißt, und die werden uns jetzt durch Goldrute und Co. verdrängt.
Mhm. Verstehe. Da wären wir jetzt eben bei dem nächsten Punkt, so was tut man jetzt? Es gibt da, weil diese Situation, die Sie jetzt geschildert haben, die ist ja durchaus so, dass man sagt, da schaut man jetzt nicht zu, sondern da muss man irgendwie aktiv werden und schauen, dass man da irgendwie eben genau diese Effekte, die Sie jetzt geschildert haben, in irgendeiner Weise zumindest einbremsen. Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt tatsächlich sagt, wir schauen, dass wir die Goldrute komplett wieder aus dem wegbringen sozusagen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Aber was ist denn jetzt die Strategie? Ich möchte vielleicht vorausschicken, dass vor kurzem, und das ist auch ein Grund, warum wir uns heute sehen, die Tiroler Neophytenstrategie gemeinsam mit Vertreterinnen des Landes Tirol auch aus der Politik präsentiert worden sind. Und da gibt es jetzt für unser Gebiet hier, es gibt auch viele Hörerinnen, die außerhalb von Tirol wohnen, die da zuhören, aber ich sage nur, für unser Gebiet gibt es jetzt eine Strategie, eine offizielle. Wie geht man jetzt an so eine Situation heran, so wie wir sie jetzt umrissen haben?
Der Plan hinter dieser Strategie, und da ist auch im Großen und Ganzen weitgehend umgesetzt, war, dass man sich versucht zu koordinieren und einen roten Faden zu geben. Um Mastermind, die ja passieren, sowohl über öffentliche Hand, aber auch viele Privatinitiativen, dass man einen quasi Art Leitfaden erstellt, an dem man sich einerseits ein bisschen festhalten kann. Ist jetzt nicht unbedingt das Handbuch oder Leitbuch, aber der durchaus für die Allgemeinheit und für alle gedacht ist. Prinzipiell muss man aber sehen, ist natürlich die Strategie des Landes Tirol. Das heißt, die ist durchgriffig umsetzbar, natürlich nur in dem Bereich, wo das Land Tirol auch tatsächlich durchgreifen kann. Mhm. Das heißt, das betrifft also alles, wo das Land quasi, wie soll man sagen, Befehlsgewalt in diesem Bereich hat. Also dort kann das Land unmittelbar veranlassen, dass man sich danach orientiert und danach richtet. Bei allen anderen ist es vielleicht die Bitte, das als Orientierungshilfe zu nehmen. Und wir haben den Fokus, oder der Fokus da drinnen ist in die Richtung gesetzt, dass man versucht hat, doch schon sehr realistisch zu sehen. Und gerade diese Idee mit dem Goldrute, kanadische Goldrute aus Tirol eliminieren, das ist, glaube ich, für jeden klar. Das ist utopisch und wäre, wenn es auch vielleicht theoretisch möglich wäre, praktisch einfach nicht umsetzbar. Das würde nicht funktionieren. Was aber schon Ziel ist, es gibt einige Arten oder einzelne Arten, wo man das sehr wohl quasi versucht zumindest zu erreichen. Das ist Riesenbären klar, beispielsweise, weil wir von dem nicht die Intensität von Standorten haben und weil er auch, abgesehen jetzt von den gesundheitlichen Aspekten, dass man aufpassen muss, eigentlich relativ gut greifbar ist, was Managementmaßnahmen betrifft. Die zweiten, wo man auch das zum Ziel hat, das sind Arten, die momentan noch eher selten sind. Das heißt, wo wir nur sehr lokale Vorkommen haben, punktuelle Vorkommen haben, wo einfach aufgrund der Ausdehnung das noch realistisch ist. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal auf den Punkt der Strategie. Das, was wir da an Arten, die jetzt da drinnen stehen, in der Strategie haben, die setzen sich aus im Wesentlichen in zwei Punkten zusammen. Ein Punkt, und das ist mit Abstand der größere, ist, das sind Arten, die wir in Tirol als problematisch betrachten. Und das Ganze ist ergänzt, teilweise überschneidet sich es auch, durch Arten, die auf einer sogenannten EU-Liste stehen. Es gibt seit 2014 eine EU-Verordnung zu EU-weit relevanten invasiven Neobioten und mit massiven Restriktionen und Einschränkungen mit Handelsverbot, Verbreitungsverbot bis hin zu Besitzverbot von diesen Arten, die dort auf den Listen drauf sind. Und wir haben also unsere Tirol-Relevanzliste mit dieser Liste abgeglichen, weil da auch die Nationalstaaten damit handeln müssen. Und da sind dann noch ein, zwei dazugekommen, die vielleicht bei uns noch nicht sehr häufig sind, aber doch vorhanden sind, wie die Seidenpflanze zum Beispiel. Und da wird man danach trachten, dass man diese einzelnen Vorkommen, die haben, möglichst rasch so 100% wieder versucht zu beseitigen, damit wäre die Situation bereinigt. Aber das sind Sonderfälle, wo es geht. In dem anderen hat man oder versucht man die Strategie so zu legen, dass man auf der einen Seite die entsprechende Verbreitung, auch wenn wir vorhin gesagt haben, manche sind schon fast allgegenwärtig, gibt es ja immer noch Bereiche, wo wir relativ wenig davon haben oder nichts davon haben. Dass man einerseits also versucht, genau an dieser Peripherie zuzugreifen, dass man diese weitere Ausbreitung versucht einzubremsen und zu stoppen und nach Möglichkeit diese Gebiete frei oder sehr lange frei zu halten. Das ist diese eine Variante. Und das kann man jetzt natürlich auf der einen Seite im großen Maßstab sehen, irgendwelche hinteren Teile von Tälern oder ähnliches. Das kann man natürlich auch auf kleinere gebietsmäßige Ebene sehen. Es gibt fast in jedem Bezirk und fast in jeder Gemeinde gibt es Bereiche, wo noch keine sind und wo noch viel sind. Also man versucht also quasi nicht präventiv, aber in dieser Initialphase einzugreifen. Das ist also der eine Punkt, wo einer dieser Hauptpunkte liegt. Und der zweite Punkt ist, dass man vom Schutzwert her, ist natürlich immer irgendwo, sind da menschliche Beurteilungen dahinter, versucht auch wieder Art zu priorisieren. Das heißt also, sind als hochwertig eingestufte Flächen betroffen. Mhm. Das betrifft dann natürlich Sachen, die ohnehin jetzt schon unter Schutz stehen, wie internationale Schutzflächen, die nach FFH-Richtlinien zum Beispiel geschützt sind, aber auch diverse andere Schutzgebiete und ähnliches. Dass man also auf der einen Seite da natürlich eingreift, vor allem dann, wenn eine Verschlechterung droht, was im Regelfall passiert, weil die meisten Neophyten werden mehr in diesen Flächen und nicht weniger, wenn man nichts macht. Beziehungsweise, dass man bei Arten, die sehr selten und gefährdet sind, eingreift. Dieses genannte Beispiel vorhin mit der Wiesenraute, wo man dann eventuell gezielt aufgrund dieser Situation versucht einzugreifen und schaut, dass man den Standort wieder so hinbringt, dass es zumindest noch überleben kann. Mhm. Und das sind also die Aspekte. Und dann gibt es ein abgeschachteltes System, das sich quasi aus einerseits die Schutzwert der Arten oder Flächen und diesen Pioniercharakter ergibt, wo man dann versucht, so quasi eine Entscheidungshilfe zu geben. In diesem Fall machen wir akut was, in diesem Fall machen wir derweil halt nichts. Es wird nicht möglich sein, akut in allen Flächen gleichzeitig zu agieren. Das ist einfach rein logistisch gar nicht umsetzbar. Mhm. Und was auch massiv dazu kommt, das ist gerade im einleitenden Teil, es wird also auf allen Ebenen und da wird das Land, ist schon dabei und wird dann auch in nächster Zeit die entsprechenden Infrastrukturen und Kontakte schaffen mit den angeführten Projektpartnern, wo man sehr viel über Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen gehen, sowohl für die Allgemeinheit, aber dann auch landesintern mit den Personenkreisen, die damit zu tun hat. Mit Förstern, aber dann auch, wir planen ein eigenes, wie soll man sagen, Art Kurse,
ja.
um Neophytenfachkräfte auszubilden und so weiter. Es soll also auch auf dieser Ebene geschaut werden, dass man die nötige Infrastruktur im Sinne von auch die Personen dann in Zukunft vor Ort haben, die in der Lage sind, dann die entsprechenden Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Ich denke mir, dass das ja auch in diesem ohnehin schon komplexen Spiel von Prävention und Reaktion, das Sie jetzt geschildert haben, auch die Sensibilisierung wahrscheinlich ein ganz wichtiger Faktor ist, weil, wie Sie sagen, man das Wissen kann man nicht unbedingt voraussetzen und gerade bei so diesen Staudenknöterich-Arten, die sind ja oft in so, das sind halt Büsche, das wird man vielleicht gar nicht vermuten, dass das eigentlich aber durchaus eine Problematik ist, dass die sich jetzt da so ausgebreitet hat.
Nein, das wird also sicher in Zukunft jetzt massiv forciert werden. Es wird heuer die Präsentation, weil ja relativ spät im Jahr schon so quasi gegen abklingen, der Hauptsaison, aber das ist etwas, was also einen ganz wesentlichen Standbein betrifft, dass man natürlich auf der einen Seite einen Bereich hat, über den verfügt werden kann, aber dass es natürlich einen wesentlich größeren Personenpool gibt, den man versuchen wird und möchte mit ins Boot zu holen. Mhm. Ja. Und die Strategie selber mit diesen Entscheidungshilfen, die da drinnen sind, die sollen eben irgendwo ein bisschen gewährleisten, dass in dieses Gesamtpaket, in dieses strategische Vorgehen, ich nehme jetzt nicht unbedingt die 150 Laufmeter Sprengkraft am Inn mir vor, sondern ich schaue, okay, ich habe meinem Umfeld, wo ich vielleicht wirken möchte, eine Pioniersituation, eine frische Ansiedlung, mhm, wo ich viel effizienter sein, dass man versucht, auch soll niemand, der möchte, nicht mitmachen. Aber in manchen Fällen vielleicht im Sinne der Gesamtstrategie agieren. Es mhm ist ja jeder, der mitwirkt, ist herzlich willkommen. Aber dass man sich wirklich überlegt, was ist jetzt strategisch klüger? Wo fangen wir an? Wenn ich nur so und so viele Ressourcen habe, was kann ich mit diesen Ressourcen erreichen? Mhm. 100 Laufmeter am Inn wird mir gar nichts bringen. Weil die sind, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es ist theoretisch leicht weg, unter Anführungszeichen, leicht wegzukriegen, aber ich habe rundherum Pflanzen, die mir in die Flächen immer wieder Samen neu hineinbringen. Also ist es witzlos, weil mhm es ineffektiv sein wird. Und wenn ich aber in der Peripherie, wo ich quasi am Rand des Vorkommens bin und dort diesen Rand kapp und zurückdringe, dann macht das sehr wohl an sich. Sehr wohl Sinn. Mhm. Und auch ein bisschen so in diese Richtung soll das Ganze auch gehen, dass man sich also strategisch an diese leichter handelbaren Bereiche sich dran wagt, was dann automatisch auch ein bisschen das Eindämmen der Ausbreitung mit bewirken würde, zumindest im Idealfall. Und dass man sich mit wirklich massiven Vorkommen erst dann anlegt, wenn es einen zwingenden Grund gibt. Der zwingende Grund ist diverse Schutzstatus, Gefährdung von irgendwelchen hochgradigen Schutzgütern. Es kann aber natürlich auch, wenn wir jetzt immer nur von diesen diversitätsrelevanten gesprochen haben, bei den gesundheitlich relevanten, vor allem Ragweed und Riesenbärenklau, gilt grundsätzlich Maßnahmen. Mhm. Also da gibt es keinen, die sind immer höchste Priorität gereiht, mhm, egal wie wenig oder wie viel sind. Mhm. Okay. Und also gesundheitliche Relevanz ist immer hochprioritär gereiht. Mhm. Und bei den anderen gibt es so eine gewisse Abstufung, die sicher nicht dazu beitragen wird und auch nicht kann, dass wir die Arten komplett wieder weg haben, aber dazu beitragen kann, dass bisher relativ wenig betroffene Bereiche möglichst lang so bleiben, beziehungsweise schützenswerte Flächen in einem Zustand bleiben, in dem das Fortkommen der anderen Arten langfristig gesichert werden kann.
Mhm. Und wenn man das schafft, dass man diese Balance herbekommt, wäre es dann auch sowas, dass man sagt, okay, wenn man es dann auch längerfristig als Entwicklung irgendwie sieht, dass eben auch neue Arten wo dazukommen, ist es dann möglich, wenn diese Balance irgendwie gegeben ist, dass das drüsige Springkraut nur noch mal dann bei uns heimisch ist? Sind das Arten, wo man immer schauen muss, dass das nicht irgendwie kippt an irgendeinem Punkt?
Ich glaube, es sind zwei Punkte, die drinnen sind. Also theoretisch, vielleicht fangen wir noch einen Schritt zurück an. Heimisch im Sinne von, biologischen Sinne, heimisch und gebietsfremd werden sie nie werden, weil es einfach dieser Menschfaktor mitspielt. Mhm, aber als Eingebürger zählen die alle schon lang. Okay, also als Eingebürger und damit Teil der bei uns vorhandenen Vegetation sind die. Da fährt die Eisenbahn drüber. Ja. Also das und viele andere auch nicht, alle 600, da sind viele noch nicht in der Lage, sich selbstständig zu halten, aber die problematischen, die wir aufgezählt haben, alle. Mhm. Und der zweite Punkt wäre, und das ist auch das, was man prinzipiell erwarten würde, dass irgendwann einmal die neu dazukommenden Arten ihre Nischen, die sie theoretisch besetzen können, ihre Lebensräume und Bereiche alle besetzt haben. Ja, das ist ein theoretischer Zustand, von dem wir momentan noch relativ weit entfernt sind. Also da ist keine von diesen Arten, die auch nur annähernd ihren momentanes Potenzial oder ihre Möglichkeiten schon ausgeschöpft hätte. Da müssen wir jetzt auch gar nicht so Dinge wie vielleicht Klimaerwärmung noch dazu kalkulieren, sondern auch sind die noch nicht am Horizont angelangt. Mhm. Und was auch der Fall ist, natürlich stehen die in Konkurrenz mit heimischen Arten und es ist nicht in jedem Fall so. Und je naturnäher Vegetationstypen sind, desto schwerer tun sich die Seniorphyten im Regelfall auch, dort Fuß zu fassen. Und natürlich stehen auch Neophyten untereinander in Konkurrenz. Natürlich, wenn es jetzt ein frischer, nährstoffreicher Auboden ist, dann wird Fallopia wachsen, dann wird Springkraut wachsen, dann werden die Goldroten wachsen. Und die sind natürlich auch teilweise entscheidend, dann feine Nuancen im Nährstoffangebot, Wasserhaushalt, manchmal auch ein bisschen Platzhirschmentalität, wer zuerst kommt, mal zuerst, die da sind, aber die sind natürlich genauso untereinander in Konkurrenz. Mhm. Und gerade beim Springkraut wissen wir aus eigenen Untersuchungen, ist zum Beispiel eine von den Arten, die relativ lange in stark beschadeten Knöterichbeständen noch überleben kann. Viel länger als die meisten heimischen, mhm, beispielsweise. Und aber von dieser Hoffnung, dass das quasi dann kippt und dann ist es eingebettet und haben wir den Status quo, sind wir auf der einen Seite noch weit entfernt. Und zum Zweiten ist natürlich die Gefahr, dass wir etliches auf dem Weg dahin verlieren,
ja,
relativ groß.
Ja. Und es ist auch wahrscheinlich keine Perspektive zu sagen oder eine zu lange, dass man sagt, die heimischen Arten entwickeln irgendwann Strategien, um gegen diese Invasoren irgendwie vorzugehen und sich, oder ist es zu langfristig oder zu banal gedacht, dass die, wenn sozusagen der heimische Bestand mit etwas Neuem konfrontiert wird, dann auch sein eigenes Verhalten unter Anführungszeichen anpasst?
Das ist etwas, was immer wieder auch ins Treffen geworfen wird und man kann bis zu einem gewissen Grad, wenn man jetzt in anderen Zeiträumen denkt, wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass sich manches einpendeln wird, was aber nicht das vorhin Gesagte quasi dann mildert, weil wir werden auf dem Weg dann hin einfach andere Dinge, die nicht robust genug sind, im Endeffekt verlieren. Aber dieser Lerneffekt wird irgendwann von einigen Arten und Vegetationstypen sicher eintreten. Mhm. Und was man auch sich ganz klar bewusst sein müssen, mehr Fütenmanagement oder Maßnahmen hin und her, die sind da, die werden, zumindest die Massenvorgabe, die werden da bleiben, ob wir jetzt Maßnahmen setzen oder nicht, sondern worum es darum geht, ist insofern versuchen, moderierend einzugreifen, um gewisse Lebensraumsituationen, Neubesiedelung zu bremsen, Gebiete, die frei sind, möglichst frei zu halten und die zu bremsen. Es ist also, die Strategie zielt nicht darauf hin ab, jetzt für alle diese 14 Arten eine quasi Idealvorstellung, dass man die komplett wegbringen, sondern es geht auf diesem Stadium oder in diesem Stadium einzugreifen und für die Zukunft die Auswirkungen versuchen zu minimieren. Mhm. Das ist der Plan eigentlich, der dahinter steckt. Mhm. Bei den einzelnen Arten wie Riesenklau vielleicht mit mehr strikterem Ziel mit wegzubringen, bei den anderen mit mehr minimierenden Ziel der Probleme oder die Probleme zu minimieren.
Ja. Gibt es in dem, wie Sie es jetzt geschildert haben, wie das so abläuft mit den Neophyten, ist etwas quasi im Köcher, was in Zukunft ein Problem werden könnte, was wir vielleicht alle noch nicht so am Schirm haben, was jetzt auch nicht so optisch schon präsent ist, aber wo Sie sagen, da könnte was Neues in Zukunft auf uns zukommen? Oder gibt es irgendwie besondere Entdeckungen aus jüngerer Vergangenheit von Pflanzen, die man hier entdeckt hat, die eigentlich nicht hier sein sollten?
Wenn ich vielleicht auch noch einen Schritt zurückgehen darf, das ein bisschen zu illustrieren. Es ist relativ schwer von vorweg, es ist relativ schwer zu beantworten, wie es jetzt wirklich genau passieren wird. Aber wenn man sich nur die Entwicklung, was man ja quasi historisch nachvollziehen kann, von Goldrote Springkraut zum Beispiel anschauen, aber auch Knöterich-Arten, dann hat also die alle so plus minus Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Freilandkarriere in Tirol begonnen und für die einen mehr, die anderen weniger, aber für alle beginnt etwa ab dem Ende der 70er Jahre erst die massive Ausbreitung, die zu dem geführt hat, was wir heute haben. Ich habe vorhin schon erwähnt, der südafrikanische Kreiskraut zum Beispiel ist deutlich später und Sommerflieder beispielsweise auch. Wir haben auf dieser Liste eine Wasserpflanze, die ist aber auch deswegen drauf, weil sie auf der EU-Liste steht, die schmalblättrige Wasserpest. Da haben wir jetzt knapp 10 Jahre in Tirol. Also es gibt auch sehr junge Beispiele, die dazukommen. Und die Arten verändern, oder die Situation im Gebiet, die verändert sich mit der Zeit. Wenn wir in den 60er Jahren Goldrute gesucht hätten, dann hätten wir sie wahrscheinlich suchen müssen. Heute ist es relativ rasch erledigt. Und es ist relativ schwer, und ich denke, um 1900 hat sich wahrscheinlich niemand gedacht, die Goldrute wird in 120 Jahren ein Riesenproblem sein. Ja. Und von dem her ist das, was wir momentan haben, eine Momentaufnahme, die quasi den Status der Pflanzen zu diesem Zeitpunkt zeigt. Und wir haben einige wenige Fälle, wo wir neu auftretende Pflanzen, die aus einem Problempool kommen, wie diese asiatischen Springkrautarten, auch in Tirol hatten, die sich aber wieder verloren haben. Also es gibt auch solche Geschichten, also nicht jeder Versuch, unter Anführungszeichen, ist auch zum Erfolg führend. Umgekehrt habe ich schon erwähnt, dass wir sehr erfolgreiche Arten an den Straßenrändern haben, die sehr jung da sind. Wenn die ähnlich wie beispielsweise das Kreiskraut, das bis vor 10, 15 Jahren auch eher Straßenrand und Bandam besiedelt war, dann den Schritt schaffen, dass sie davon wegkommen, dann können die natürlich auch problematisch werden. Wir haben einiges an Zierpflanzen, die wir schon in den Gärten haben, die, wo man weiß, dass sie in anderen Gebieten schon relevant sind, Kirschlorbeer beispielsweise oder ähnliches, die in klimatisch etwas wärmer gelagerten Gebieten schon massiv vorkommen. Da sieht man auch bei uns mittlerweile, dass das Auswildern häufiger wird. Oder verwildern zumindest im Siedlungsbereich, dass es viel häufiger über Samen aufgeht als früher. Wir haben in Ostösterreich, Osteuropa große Probleme mit Kermesbeeren. Und die können ähnliche Dimensionen wie Kräuterich-Arten erreichen.
Ist das ein Strauch?
Das ist auch eine ausdauernde Pflanze mit einem massiven unterirdischen Wurzelstock, das sehr, sehr dichte, große Fläche machen kann. Und da haben wir in letzter Zeit immer wieder häufiger auch Meldungen von Freilandvorkommen bei uns. Wir haben noch keine großen Flächen, aber also es baut sich also auf. Das sind also sicher potenzielle Kandidaten für die Zukunft. Und ganz jung, letzte Woche habe ich, das habe ich mir dann selber auch angeschaut, eine Meldung bekommen von einem Beifuß, annueller Beifuß, oder einjähriger Beifuß, eine eigentlich asiatische Beifußart, die durchaus auch wie alle Beifußarten pollenallergen ist, wo wir ganz aktuell erste Vorkommen in Tirol haben. Also es ist ein sehr intensiv laufendes und dynamisches System. Bei einigen Arten weiß man, dass sie dieses Potenzial haben und die beobachtet man auch in ihrem Verhalten. Und bei anderen wahrscheinlich kann man es derzeit noch gar nicht abblicken und es ist sicher, dass ein oder andere bereits in unseren Gärten oder sonst wo vorhanden, wo man, wenn man das in 50 Jahren machen würden, vielleicht auch darüber reden würden. Was wir jetzt noch gar nicht abschätzen können, es werden sicher auch Dinge dazukommen, die wir jetzt noch gar nicht bei uns haben.
Also da sind Sie sicher, dass das ist wahrscheinlich auch der normale Lauf und der Klimawandel wird wahrscheinlich vieles noch eher begünstigen als.
Genau, also der Klimawandel wird auf der einen Seite Sachen, die bei uns jetzt quasi als Zierpflanzen zwar ausreichend winterhart sind, aber nicht robust genug, um sich entsprechend zu vermehren. Oft braucht es ja nicht viel. Das Blatt wenden können. Und das Zweite ist, dass natürlich mit etwas Wärme natürlich auch sowieso und damit auch potenziell andere Pflanzen, die wir jetzt noch gar nicht da haben, in Frage kommen und in Zukunft vielleicht auch erfolgreich sein können.
Ich hätte noch eine allgemeine Frage, so, die mich schon länger interessiert und vielleicht ist sie auch ganz blöd, aber ich muss sie jetzt trotzdem stellen. Was diesen Neophyten allen gemeinsam ist, ist diese massive Ausbreitung. Also, dass sie wirklich an Standorten dann da fast das alleinige Vorkommen sind, also beim Springkraut oder bei der Goldrute, ich meine, da wachsen nicht einmal mehr Brennnessel dazwischen oder sowas. Ist es aus Pflanzensicht gesehen klug, sich so zu verhalten, dass man die eigene Biodiversität zerstört eigentlich? Oder was ist das für eine Strategie? Würde das irgendwann einmal aufhören? Also die Pflanzen machen, die sind ja nicht, also das, wie sich sowas abspielt, das ist ja nicht, die würden ja nicht was tun, was für sie selber eigentlich schädlich ist, oder? Und Monokulturen ist ja etwas, was der Mensch eigentlich macht, wo man aber sagt, gut ist es eigentlich nicht. Weil, also verstehen Sie, was ich meine? Was denken die sich eigentlich dabei, wenn sie so massiv auftreten?
Ich glaube, dass sie das machen, was sie sonst auch machen. Nämlich ihr Wachsen, blühen, Früchte machen, Samen machen und teilweise chemisch noch helfen, damit anderes nichts daneben ist. Und allerdings in ihren Herkunftsgebieten gibt es ein Umfeld, das mit dem bis zu einem gewissen Grad umgehen kann. Da gibt es Pflanzen, die sich vielleicht durch diese chemischen Inhaltsstoffe nicht abhalten lassen. Mhm. Dieser Lerneffekt, der vorhin auch, die können, die schaffen das. Gibt es also auch sehr gute Beispiele aus, weil wir reden immer von uns da und Sachen, die aus Amerika und Asien gekommen sind. Die Amerikaner haben USA und Nordamerika mindestens das gleich große Problem, wenn nicht größere, mit europäischen Neophyten. Mhm. Also es ist nicht so, dass das eine Einbahn ist und wir da die Armen sind. Sondern auch dort gibt es also ganz dezidierte Untersuchungen zu Arten, die bei uns teilweise extrem selten sind. Zumindest nicht wirklich nennenswert irgendwas verdrängen und keine hochdominanten Bestände bilden und dort sehr wohl, wo man dann hat festgestellt eben, dass diese chemische Wirkungsweise in Amerika bei den neuen Pflanzen funktioniert, in Europa nicht. Mhm. Und damit dieser Weg zur Monokultur einfacher wird. Und das sind alles Komponenten, die da im Endeffekt mitspielen. Die wachsen nicht wesentlich anders, nicht wesentlich deshalb, weil wir teilweise ja nicht klassisch nur mal die importierten Wildpflanzen haben, die, also das, was wir bei uns als Goldrute herumstehen haben, als kanadische Goldrute, ist nicht mehr ganz eins zu eins das, was in Nordamerika als kanadische Goldrute herumsteht, weil das, was wir haben, das ist ja über Jahrhunderte kultiviert.
Ja.
Und auch vermehrt worden. Das heißt, die sind vielleicht etwas wüchsiger oder ähnliches als die unten. Aber es fehlen die Fressfeinde, die großen und auch die kleinen wie Insekten. Es fehlen vielleicht andere Pathogene, die zu der Herabsetzung der Vitalität der Pflanzen führen können. Und es fehlt der Pflanzengarnitur, die dem entsprechend etwas gegensetzen kann. Und das ermöglicht denen halt, ich würde gar nicht, dass sie so dicken und so betreiben, sondern das ermöglicht ihnen einfach dieses ungehemmte und nicht eingeschränkte Wachstum.
Es fehlt quasi dieses Spiel der Natur, wo es einfach einen Kampf normalerweise gibt und wenn der nicht da ist, dann breiten die sich halt.
Genau, und das ist genau der Punkt, dass es ihnen einfach an veritablen Gegnern oft fehlt. Womit sie alle ein Problem haben, ist mit Schatten. Mhm. Weil sie alle davon leben, dass sie selber quasi die Größten sind.
Ja.
Und mit Schattenwirkung. Und dementsprechend sind also so die mitresistentesten Lebensräume gegen auch invasive, problematische Neophyten sind geschlossene Wälder. Mhm. Idealerweise Urwälder. Dann haben wir das halt in vielen Bereichen nicht mehr gegeben. Und weil mit der Beschattung natürlich auch denen ihre Vitalität genommen wird. Mhm. Und wenn sie nicht mehr optimal sind, dann werden sie auch leichter eventuell von anderen Pflanzen, die dann vielleicht sehr wohl besser damit zurechtkommen, im Endeffekt verdrängt. Und Beschatten ist ja durchaus auch eine Maßnahme, die immer wieder versucht wird als Eindämmungsmaßnahme, ist halt nur in vielen Fällen nicht wirklich praktikabel umsetzbar. Man sieht es ja bei Aufforstungen beispielsweise, also wenn über die üblichen Pflegemaßnahmen die Goldruten, Sprengkarten usw. gemäht wird, dass die gepflanzten Bäumchen drüber kommen, dann sind die quasi heraus und beschatten ihrerseits Sprengkarten wieder. Das wird aus diesen Flächen, wenn es dicht genug ist, auch wieder verschwinden. Mhm. Nicht nur ist das nicht zwangsläufig das, was man sich als diversen Wald vorstellt, aber das wird schon funktionieren. Nur hätte ich die Situation umgekehrt. Ich habe zuerst Sprengkarten-Goldrute da. Mhm. Ich pflanze nichts hinein, sondern die Bäume müssen sich von selber aussehen. Also natürlicher Jungwuchs. Dann habe ich ein Problem. Mhm. Weil das oft sehr stark eingeschränkt ist, manchmal gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Aber wenn ich ihnen drüber helfe, dann geht es schon.
Naja. Durch die vielen Schilderungen jetzt, die Sie gemacht haben und Erklärungen, sieht man, dass Sie ganz tief in der Thematik drinnen sind. Mich interessiert dann immer auch noch so eine persönliche Komponente, wenn man sich mit einem Thema jahrelang so intensiv befasst hat. Gibt es einen Neophyten oder eine Art, die Sie besonders fasziniert? Oder sind Sie fasziniert vor allem von diesem Zusammenspiel im Gesamten, was Sie jetzt ja auch genau erklärt haben?
Ich würde jetzt nicht unbedingt eine Art herausgreifen. Ich selber beschäftige mich sehr lang mit Vorkommen, Ausbreitung und Verbreitung von Pflanzen, unabhängig von Neophyten jetzt. Und das war auch oder ist auch mein Zugang ursprünglich zu diesem gesamten Thema gewesen. Und ist auch der Aspekt, der mich in diesem Bereich am meisten eigentlich nach wie vor fasziniert oder interessiert, wie durchaus auch das reine Dokumentieren dieser Ausbreitungsvorgänge und Ähnliches, wie das manche Arten schaffen, in einem Gebiet Fuß zu fassen und auszubreiten. Über die Jahre, aber mittlerweile doch einige Beispiele, wo man sich teilweise einfach nur wundert, wo man sich sicher ist, die sind jetzt weg, wenn es die Fläche nicht mehr gibt, und dann haben sie es trotzdem irgendwo geschafft, sich in der Zwischenzeit festzusetzen und sukzessive auszubreiten. Also mich ist dieser Gesamtvorgang da, vor allem also dieser Anfangsbereich, der mich persönlich stärker interessiert als dann da der Bereich mit Massenvorkommen und Ähnliches. Natürlich gehört also diese Auswirkung auf Diversität und so Sachen dazu, aber diese Anfangsphase ist das, was mich stärker interessiert.
Verstehe, das wird, nehme ich an, auch nie langweilig.
Nein, weil es einfach sehr unterschiedliche Typen gibt, und wenn man es also wirklich darauf anlegt, Sie haben vorhin selber die Straßenrennen angesprochen, also wer irgendwas neu finden will und sich auf Neophyten beschränkt und nicht heimische Arten, der ist halt nicht zusammenführen lassen. Aber Straßenränder und angrenzende Bereiche sind also sicher der Ort der Wahl, wo man noch sowas suchen geht.
Ja. Ja, nachdem das ein Bereich ist, in dem sich viel tut, denke ich, die Chancen stehen gut, dass wir uns vielleicht in absehbarer Zeit wieder über die weiteren Entwicklungen in der Hinsicht mal unterhalten. Herr Bagitz, für heute danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke in Ihre Arbeit. Es war sehr interessant, mit Ihnen darüber zu sprechen.
Dankeschön. Gerne.
Danke.